Was ist FDR? Franklin Delano Roosevelt?
Nein.
Fastest Dump Restore System?
Nein.
Fachverband Drogen und Rauschmittel?
Nein.
Failure Divergence Refinement?
Nein.
Flugdatenrekorder? Nein.
Nein, nein, nein.
Freunde des Reif?
Nein.
Flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel?
Nö.
False Discovery Rate?
Nein.
Frisst das Richtige?
Nein.
Frequency Domain Response Sonden?
Mitnichten.
FDR ist Festival der Regionen. Normalzustand ist der Titel des Festival der Regionen 2009. Das Festival der Regionen orientiert sich am südlichen Stadtrand von Linz entlang der Traun mit Schwerpunkt auf die Satellitenstadt Auwiesen und die Wohnanlagen der SolarCity. Festivalzeitraum 9. Mai bis 1. Juni 2009. Reportagen, Hintergründe und Berichterstattung auf der Frequenz von Radio Froh 105,0 MHz. Die Filiale Auwiesen. Während des Festivals der Regionen mit dem Titel Normalzustand verlagern Stadtwerkstatt und Radio Froh den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in die sogenannte Filiale Auwiesen am Wüstenrotplatz 1. Von Literatur bis hin zu Musik, Workshops für Jugendliche, Videovorführungen und Diskussionen erwartet die Bewohnerinnen von Auwiesen eine Fülle kultureller Angebote. Die 24-Stunden Live-Programm auf Radio Froh sind den Einwohnerinnen von Auwiesen gewidmet, von ihnen gestaltet oder für sie konzipiert.
Die Radiofiliale Auwiesen auf 105,0 MHz.
Ya aceptaron la doctrina del capital.
Ja, jetzt herzlich willkommen zur Filiale auf Wiesn auf Radio Froh 105,0. Jetzt geht's weiter. Wir haben unser technisches Problem gelöst und wir können mit unserem Live-Programm aus auf Wiesn fortfahren. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Bore an diesem wunderbaren, schönen Sonntagnachmittag. Was gibt's heute im Programm? Ja, durch die leichte Verzögerung wird sich auf jeden Fall trotzdem noch einiges ausgehen. Und zwar bringen wir Ihnen etwas über Marcel Kallo und das Projekt, das im Rahmen des Festival der Regionen auch dazu läuft. Dann gibt es Aussagen zu unserem Tagesthema. Und zwar waren Dominik Meisinger und Reinhard unterwegs und haben Leute in der Wiesn befragt, wie es um die Lebensqualität steht und was man verändern kann in Auwiesen. Also die Frage war, was sollte in Auwiesen anders sein? Das werden wir dann später einspielen. Weiters sind dann die beiden Redakteure mit unserem Radiobus unterwegs, werden aus dem Festivalgebiet Solar City etwas berichten. Und zwar werden sie die zwei Projekte von Zerlegt und Verspielt, die heute stattfinden, und zwar das erste um 15 Uhr, ist das Bicycletron. Da machen sie dann Interviews mit den Künstlern und ja, die werden dann auch noch einmal beobachten, was wie das so aussieht, dieses Game Matrix aus dem Computerspiel Tron, das mittels Fahrrädern und Stangen in die Realwelt transportiert wird. Live kann man da mitspielen ab 15 Uhr. Dann werden sie auch noch die zwei Performer oder die drei Performerinnen interviewen, die zu dem Projekt Urlaubsabend zwei Performance Lectures in einem Urlaubserfahrung und Picknick-Atmosphäre, alle beide werden beim Weikalsee sein. Da werden sie noch hinschauen und auch noch nachsehen, was da passiert. Und wir werden auch noch zu dem Projekt Die andere Seite, das in Auwiesen stattfindet, reinschauen. Ja, das ist einmal so ungefähr der Programmpunkt bis 18 Uhr. Wir sind in der Schiene Brunnen am Dorfplatz, wo wir Auwiesnerinnen eingeladen haben, ins Studio zu kommen und ihre Wortspende abzugeben. Bis jetzt ist noch niemand aufgetaucht, Gott sei Dank, weil wir hatten ja leichte technische Probleme. Aber wer weiß. Und ich lade Sie natürlich alle nochmal herzlichst ein, in Auwiesen vorbeizuschauen in unserem Filialestudio am Wüstenrotplatz Nummer 1. Und da können Sie zu unserem Thema heute, Veränderungen in Auwiesen, was sollte in Auwiesen anders sein, eine Wortspende abgeben und einmal ein bisschen Radioluft schnuppern. Die meisten Leute, die es ausprobiert haben, sind immer recht begeistert. Eine aufregende Sache. Ja, melden Sie sich zu Wort. Sagen Sie Ihre Meinung zu, was soll Auwiesen in Auwiesen anders sein. Ja, wir machen dann noch weiter mit ein paar Informationen zum Festival und ja, der Brunnen am Dorfplatz mit Simon Bore bis 16 Uhr und ab 16 Uhr geht es weiter mit Festivalprojekten Normalzustand. Festivalprojekte stellen sich vor.
I got it.
Normalzustand. Mit Regularität begibt es sich auf den Weg, betrachtet die Uniformität der Umgebung. Wie ein Uhrwerk geht es. Die Routine ist immer dieselbe. Konventionen, Standards, Angepasstheit sind das Gesetz geordneter Verhältnisse. Natürlich wirkt es geprüft, in der Regel konstant und ohne Abweichung. Gleichmäßig, üblich, mit klarem Verstand. Alles rationalisiert, die Liebe zur Nützlichkeit, Sinnhaftigkeit, Vernunft und der Zurückhaltung. Das Muster des Verhaltens, so gewöhnlich, typisch, regelmäßig, eben der Normalzustand. Für 2009 wurde der südliche Stadtrand von Linz an den Endstationen der Linie 1 und 2, Auwiesen und SolarCity, mit ihren Wohnanlagen und ihrer Satellitenstadt ausgewählt. Aufstiegslust und Abstiegsangst, ein Alltag zwischen Freiraum und Parkraumbewirtschaftung und das tägliche Bemühen um ein zufriedenes Leben prägen Lebensräume an städtischen Rändern. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Festivals unter www.fdr.at. Die Radiofiliale Auwiesen auf 105,0 MHz. Ja, willkommen in der Radiofiliale am Brunnen am Dorfplatz. Unsere Sendeschiene für Auwiesner und Auwiesnerinnen, die uns gerne im Studio besuchen. In der Zwischenzeit, während wir noch auf Besucherinnen, möchte ich Ihnen ein Projekt vorstellen. Und zwar geht es um das Projekt 2024 heute. Der Namenspatron des Pfadzentrums Auwiesen, der katholische Aktivist und Pfadfinder Marcel Kallo, wurde 1945 als Zwangsarbeiter mit 23 Jahren im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Im Zusammenhang mit dem jährlichen Gedenken wird sich das Pfadzentrum gemeinsam mit den der Pfarre nahestehenden Künstlern Peter Huemer und Walter Gschwandner mit dem Werthaltung von 20- bis 24-Jährigen beschäftigen, die heute in Auwiesen leben. Aus den Ergebnissen der Gespräche wird eine Installation für das Pfadzentrum in der Tuchfabrik entstehen. Bevor wir aber dieses Projekt vorstellen, gibt es noch einen spannenden Beitrag von einem Radiomacher, und zwar der Sendungsmacher, der die Radioreisen produziert, der sich mit diesem gleichnamigen Pfadfinder Marcel Kallo auseinandergesetzt hat. Er untersuchte aus Neugier, was war so speziell an Marcel Kallo? Was war so sein Ausgangspunkt? Dazu hat er einen Beitrag zusammengestellt, einen kleinen Feature, den wir Ihnen gerne präsentieren wollen. Dieser Feature ist von Thomas Leopoldsberger, und wie gesagt, er ist ein Sendungsmacher bei uns mit der Sendung Radioreisen. Und ja, ein Auwiesen-Spezial für Marcel Kallo. Ein Feature. Er wird ungefähr eine halbe Stunde dauern, also setzen Sie sich hin, machen Sie es bequem und hören Sie rein zu der interessanten Geschichte von Marcel Kallo.
Marcel Kallo, Stationen eines Lebens. Feature von Thomas Leonhardsberger. Vorwort. Von Mai 2007 bis September 2008 stieß ich an verschiedenen Orten unübersehbar auf Spuren einer Person, von deren Existenz ich zuvor nicht gewusst hatte. Demnach war es keine Spurensuche, sondern vielmehr eine Spurenfindung. Dies ist nun ihre Geschichte. Um den so verschiedenartigen Bestandteilen, aus denen sie sich zusammensetzt, zu entsprechen, soll sie nicht linear erzählt werden, sondern anhand von akustischen Puzzlestücken, die nach und nach ein Ganzes bilden. In deren einem wird Dialekt gesprochen, was nicht beabsichtigt war, sondern sich aus der Situation ergab, wofür ich um Verständnis ersuche. Liederabend. Letztes Jahr im Januar stand da auf einmal diese quirlige junge Dame vor mir und fragte, ob sie ein Plakat aufhängen dürfte. Das ist nichts Ungewöhnliches an einem so öffentlichen, stark frequentierten Ort wie meiner Arbeitsstelle, und so zeigte ich ihr den Platz, an dem fast ständig irgendwelche Ankündigungen angebracht sind. Sie erzählte, es gehe um einen Liederabend, den sie am darauffolgenden Samstag gemeinsam mit einem Pianisten in der Auwiesener Pfarre veranstalten und an dem sie Chansons von Edith Piaf zum Besten geben würde. Das war nun allerdings etwas ungewöhnlich, denn ich bereitete gerade ein Feature über Georges Moustaki vor und der hatte für die große Chansonnière nicht nur Lieder wie Milord getextet, sondern war auch ein Jahr lang Lebensgefährte der 19 Jahre Älteren gewesen. Ich erzählte das der quirligen Frau und sie lud mich zum Konzert ein. Begleitet von meiner Mutter leistete ich der Einladung Folge. Da so viele Menschen gekommen waren, mussten wir zunächst eine Weile suchen, ehe wir einen Parkplatz fanden. Nachdem wir das doch noch bewerkstelligt hatten, bahnten wir uns einige Gänge entlang einen Weg und betraten schließlich einen Saal, der früher offensichtlich als Fabrikshalle gedient hatte. Es dauerte eine Zeit, ehe mir anhand verschiedener Gegenstände bewusst wurde, dass ich mich in einer Kirche befand. Das Konzert der beiden, sie heißen übrigens Claudia Maaßen van den Brink und Gerhard Urban, war vorzüglich und endete nach vielen Zugaben mit lang anhaltendem Applaus. Bereits zuvor hatte ich auf einer Hinweistafel gelesen, dass die Pfarre Marcel Callot heißt, und am Programm stand das ebenfalls. Dieser Name war mir doch schon einmal untergekommen, bloß wann, wo und in welchem Zusammenhang. Ich musste erst eine Zeit lang überlegen, ehe ich draufkam. Natürlich während meines Bretagne-Urlaubs. Rückblende, Rennes. Das waren akustische Eindrücke von meiner Reise durch die Bretagne im Frühling 2007. An einem besonders regnerischen Tag besuchte ich Rennes, den von etwas mehr als 200.000 Menschen bewohnten Sitz der Präfektur der Region Bretagne. Neben weiteren Bauwerken und Kirchen besichtigte ich dort auch die Église Saint-Aubin. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde im Kloster der Jakobiner ein Bild verehrt, das die heilige Maria mit dem kleinen Jesus im Arm zeigt. 1632, während in Rennes die Pest grassierte, hatte ein Geistlicher die Idee, man könnte Maria ein Modell der Stadt als Geschenk anbieten, wenn sie die Seuche nur beenden würde. Das wurde denn auch feierlich gelobt. 1634 setzte man das Versprechen in die Tat um, indem man einen Pariser Goldschmied mit der Anfertigung eines Werkes aus Silber betraute. Während der Französischen Revolution wurde es verkauft und eingeschmolzen, das Bild jedoch nahm ein Gärtner in Verwahrung und übergab es 1803 dem neu gewählten Abt der Pfarrgemeinde Saint-Aubin. Nun wurde die Kirche zum Ziel von Wallfahrten. Als Rennes 1849 abermals von einer Krankheit, diesmal war es die Cholera, heimgesucht wurde, tat eine Bewohnerin das Gelübde, nach dem Ende der Epidemie ein neues Modell herstellen zu lassen. Als die Seuche verebbt war, beauftragte man abermals einen Goldschmied aus Paris, den von Napoleon III. Mit der Herstellung eines solchen aus versilbertem Metall. 1871 stiftete ein weiteres Gemeindemitglied eine Kerze, weil die Stadt während des Deutsch-Französischen Krieges nicht von preußischen Truppen erobert worden war. Da sich die Kirche mittlerweile als für die zahlreichen Pilger zu eng erwies, beschloss man einen Neubau und Jean-Baptiste Martinot, der bei zahlreichen Bauvorhaben in Rennes für die Planung verantwortlich war, erhielt auch diesen Auftrag. Die Errichtung in neugotischem Stil begann 1884, konnte aber aufgrund finanzieller Probleme, die schließlich durch den Magistrat sowie mittels Spenden gelöst wurden, erst 1904 und etwas kleiner als beabsichtigt fertiggestellt werden. Im Inneren befindet sich eine Statue, die Marcel Callot zeigt. Marcel Callot kommt am 6. Dezember 1921 in Rennes zur Welt. Er erhält in der Église Saint-Aubin Taufe, Erstkommunion und Firmung. Er ist das zweite von 9 Kindern einer tief religiösen Arbeiterfamilie. So wird beispielsweise sein älterer Bruder später die Priesterweihe empfangen. Bereits während ihrer Volksschulzeit ministrieren die beiden und treten einer missionarischen Bewegung bei. Marcel wird später außerdem Pfadfinder. Nach der Schule ergreift er den Beruf eines Schriftsetzereiarbeiters. Trotz seiner schmächtigen Statur kann er sich in seinem rauen Arbeitsumfeld wegen seiner starken Persönlichkeit und seines Könnens behaupten. Er tritt der Jeunesse Ouvrière Chrétienne, der christlichen Arbeiterjugend, bei. Diese wurde 1925 in Brüssel vom belgischen Priester und späteren Kardinal Joseph Cardin gemeinsam mit Laien gegründet. Marcel wird bald Leiter der Sektion von Saint-Aubin. Nach der Niederlage der französischen Armee gegen die deutsche Wehrmacht im Juni 1940 fällt ein kleiner Teil Frankreichs an Deutschland. Mehr als die Hälfte des Staatsgebietes, so auch die Bretagne, wird besetzt und den Rest verwaltet eine Regierung, die mit den Nationalsozialisten kollaboriert. Noch im selben Jahr verbietet die Besatzungsmacht die christliche Arbeiterjugend. Diese übt jedoch ihre Tätigkeit im Verborgenen weiter aus. Marcel meldet sich zur Bahnhofsmission und hilft Menschen bei der Flucht in den unbesetzten Teil des Landes, indem er ihnen seine Rotkreuzarmbinde überlässt. Im März 1943 kommt bei einem Bombardement durch alliierte Verbände einer seiner Schwestern ums Leben. Kurz danach wird er vom Service du Travail Obligatoire, dem verpflichtenden Arbeitsdienst, angefordert, um im mitteldeutschen Zeller Mehlis zu arbeiten. Audioweg Gusen. Am Tag vor meiner Abreise in die Bretagne war der Audioweg Gusen im Radio vorgestellt worden. Tags darauf las ich am Frankfurter Flughafen die Zeit und fand auch darin einen ausführlichen Bericht darüber. Einige Monate später, an einem heißen Samstagnachmittag im August, fuhren zwei Freunde mit mir nach St. Georgen an der Gusen, um ihn zu absolvieren. Zunächst wurden wir in der dortigen Gedenkstätte mit Abspielgeräten und Kopfhörern ausgestattet. Dann begann ein etwa zweistündiger Spaziergang. Er führte uns durch eine Siedlung, einen Damm inmitten einer Aulandschaft mit Feldern und Wiesen entlang in einen kleinen Ort, vor einen Stolleneingang und wieder zurück. Unterwegs hörten wir Anweisungen, wohin wir gehen sollten, kurze Musik- und Geräuschpassagen, historische Tondokumente und ausführliche Erläuterungen, vor allem aber Aussagen von Tätern, Opfern, Unbeteiligten und nunmehrigen Bewohnern der Gegend. Nur 1939 wurde in der Nähe von St. Georgen an der Gusen mit der Errichtung einer Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen begonnen. Gleich ihm zählte es zur Kategorie 3 und somit zur schlechtesten. Sobald es bezugsfertig war, arbeiteten seine Insassen in Granitsteinbrüchen der Umgebung. 1943 wurden Produktionsstätten für Steyr-Daimler Puch und Messerschmitt gebaut. Sie dienten der Herstellung von Waffen und Flugzeugen. 1944 sollte die Fertigung untertags verlegt werden. Dazu wurde das Lager 2 angelegt. Seine Häftlinge trieben 7 Kilometer lange, bis zu 8 Meter breite und 15 Meter hohe Stollen in die Erde. Noch im selben Jahr entstand zudem das kleine Lager 3 zur Ziegelerzeugung. Sobald das möglich war, wurde in den Stollen die Arbeit für Steyr-Daimler Puch aufgenommen. Dann kam das Kriegsende. Insgesamt waren etwa 70.000 Menschen in den Lagern von Gusen inhaftiert. Die Hälfte von ihnen überlebte sie nicht. Die Siedlung, durch die wir gingen, wurde auf dem Lager Gusen 1 errichtet. Das rasterförmige Wegnetz blieb. Der Appell wandelte sich zum Ortsplatz. Sogar einige Gebäude stehen nach wie vor. Das Torhaus mit seinen beiden Seitenflügeln ist mittlerweile eine stattliche Villa, ohne in seiner Struktur geändert worden zu sein. Beim Bordell wurden bloß einige Zwischenmauern entfernt, seither dient es als Wohnhaus. Der vermeintliche Damm war die Trasse der Lagereisenbahn. Beim Bau des Besucherzentrums stieß man auf Reste eines Krematoriums und bezog sie in die Architektur mit ein. Wir unterhielten uns dann noch etwas mit der Frau, die dort arbeitete. Sie erzählte uns, dass viele Menschen in Gusen gegen eine Vergrößerung des ursprünglichen Memorial, es stammte übrigens aus den 60er Jahren, waren. Sie vertraten die Meinung, dass es genüge, wenn das Konzentrationslager in Mauthausen als Gedenkstätte diene. Daraufhin kauften Vereine von Überlebenden den benötigten Grund und stellten in der Republik Österreich unter bestimmten Auflagen zur Verfügung. Die skeptischen Gusener sind immer noch nicht sehr glücklich mit dieser Lösung und dazu tragen auch Besucher bei, die sie beschimpfen, auf Blut gebaut zu haben. Was aber hat das alles mit Marcel Callot zu tun? Nun, in der Galerie bekannter Häftlinge hängt auch sein Bild. Bevor er die mehrtägige Fahrt antritt, erzählt er Bekannten, seine dortige Aufgabe als die eines Missionars zu sehen. Er befestigt das Abzeichen der christlichen Arbeiterjugend auf seiner Jacke und wird es während seiner gesamten Zeit beim Arbeitsdienst tragen. Man setzt ihn in der Waffenfabrik Walter ein. Zu Hause weiß er ein Mädchen, mit dem er sich gerne verloben würde. Die Weihe seines Bruders zum Priester erfolgt, ohne dass er ihr beiwohnen kann, und seine Familie muss ihr bombengeschädigtes Haus verlassen. Marcel leidet entsprechend unter diesen Umständen. Er wird bestohlen, bekommt neben weiteren gesundheitlichen Problemen eine Lebensmittelvergiftung und verletzt sich bei der Arbeit. Dennoch pflegt er beispielsweise Kranke, predigt, organisiert Gottesdienste und leitet einen Chor. Im April 1944 wird er mit einer Reihe von weiteren Funktionären der christlichen Arbeiterjugend von der Gestapo, der eine Liste mit ihren Namen in die Hände gefallen war, verhaftet. Man wirft ihm seine katholische Aktivität sowie das Tätigwerden gegen den Nationalsozialismus vor. Er kommt im nahen Gotha gemeinsam mit den anderen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Während eines Verhörs muss er Briefe und Fotos von Menschen, die ihm nahestehen, vernichten. Dennoch bittet er Mithäftlinge, für die Wachen zu beten. Im September wird er zum Aufenthalt in einem Konzentrationslager verurteilt. Im Oktober werden einige Gesinnungsgenossen und er auf eine Reise geschickt. Sie führt über Hof, das Konzentrationslager Flossenbürg in Bayern und das in Mauthausen, wo er die Häftlingsnummer 108548 erhält, nach Gusen. Zunächst muss er im Lager 1 Flugzeugbauteile sortieren, ehe er im November ins Lager 2 überstellt wird, um dort im Stollenbau zu arbeiten. Am 5. Januar 1945 wird er wegen eines Lungenleidens ins Krankenrevier eingeliefert und bleibt dort bis zum 20. Annäherungen an einen Unort.
War jetzt doch schon einige Male da und das ist noch jedes Mal dasselbe. Ich komme da auf den Hügel auf, fahre da um die letzte Kurve und auf einmal taucht dieses Gebilde links von mir auf. Und das ist immer wieder
ein Monster.
Arg einfach. Faszinierend auf einen negativen Ort. Ein Monster, ja.
Das hat mich ja bis heute nicht mehr loslassen. Dieses sehr beklemmende Gefühl eigentlich, wenn man dazu fährt, die Mauern sieht und wenn man nur ein bisschen eine Vorstellungsgabe hat und ein bisschen Erkenntnis über die Geschichte, dann weiß nicht, fesselt an der Ort eigentlich. Fesseln, ja, in dem Sinn ist jetzt vielleicht ein schwieriges Wort, jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen, Richtung Nationalsozialismus, sondern einfach, wie das überhaupt passieren hat können. Es ist schon unglaublich, wenn man da aufschaut, auch die Wände. Also, wenn man sich vorstellt, dass sie da Leute freiwillig in den Tod geschmissen haben.
Also, kann das, man was sich da oben ist, muss halt noch um einiges Ärger gewesen sein, ja. Wahrscheinlich, dass ich sowas in Kauf nehme.
Ist das eigentlich ja fast maßlos anzunehmen? Man konnte sich das vorstellen, wie das gewesen sein muss. Also,
wahrscheinlich nicht. Ja. Man kann wahrscheinlich nur so viel drüber lesen, viel mehr sehen, informieren, aber den wirklichen Zustand wird man wahrscheinlich nicht ermessen können.
Unglaublich auch, dass man sich eigentlich bis heute noch immer so viele Bevölkerungsschichten gibt, gell, das ist ja noch
einfach
vor
nicht wahrhaben nicht wollten oder ja. Negieren oder aufstreiten, ja. Oder wie auch immer. Was mir vorher durch den Kopf gegangen ist, wie ich hergefahren bin, es ist irgendwie ein Drama bei Regimen, dass die nicht nur Verbrechen an Menschen verüben, sondern auch Verbrechen an Wörtern, weil ich denke mal, man wird so Wörter wie Mauthausen, Auschwitz, Jude lang nimmer ohne Hintergedanken oder so völlig wertfrei aussprechen können. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Phänomen vom Nationalsozialismus, sondern auch Wörter wie Srebrenica zum Beispiel. An solchen Wörtern hat man einfach, ja, meiner Meinung nach Verbrechen verübt. Also du hast die Wörter in einen anderen Kontext gestellt. Mhm.
Du meinst, dass die Wörter eigentlich das Verbrechen, also die Zeitdauer des Verbrechens nur um ein Vielfaches überleben und verlängern?
Ja, natürlich. Durch diese Bedeutung. Ich denke mal, eben diese Wörter werden noch jahrzehntelang eine negative Konnotation haben und die Personen, die es betrifft, sowohl als Täter als auch als Opfer, wird es einfach dann nicht mehr geben und die Wörter werden aber den Schrecken irgendwie weiter transportieren. Es ist ein Manifest, ja. Es sind eigentlich Staaten von der ganzen Welt, primär natürlich europäische Staaten, zusammenkommen und haben da einfach unter einer gemeinsamen Idee Denkmäler gestaltet und da gruppiert. Und die eine gemeinsame Idee war halt, dass das absolut furchtbar ist, was da passiert ist und dass man tunlichst trachten sollte, es zu vermeiden, dass sowas irgendwann nur mehr passieren kann. Und die Herangehensweise an die Idee ja, jetzt kommen wir ins Architektonische rein, wenn ich da schon schaue, es gibt primär zwei Baumaterialien, die immer wieder verwendet worden sind. Das eine ist natürlich das naheliegende Granit, dieser Mühlviertler Granit, der unten im Wiener Graben geschlagen worden ist. Und das andere ist Metall. Und beide Materialien symbolisieren das ganz gut, was da zum Ausdruck gebracht werden soll, in meiner Meinung nach. Es ist halt auch natürlich zu sagen, dass die meisten von diesen Denkmälern Ende der 40er und in den 50er Jahren entstanden sind und natürlich im Stile der damaligen Zeit errichtet worden sind. Also es gibt natürlich gerade von den ost- und südosteuropäischen Ländern sehr viel metallene, heroische Skulpturen, so wie da dieser Mann am bulgarischen Denkmal, der die rechte Hand zur Faust erhebt und die linke ausgestreckt am Boden hält. Ganz eigenartig ist das israelische Denkmal hinter uns, also links von uns, das irgendwie ja schon den siebenarmigen Leuchter symbolisiert, aber im Stile der zeitgehaltenen Verbindungen eigentlich. Das einzige wirklich, kann man sagen, moderne, zeitgemäße Denkmal ist das von den Sinti und Roma. Da findet auch Glas Verwendung. Hat irgendwie viel klarere Linien, für eine klarere Struktur als diese 50er-Jahr-Denkmäler. Und es steht direkt über dieser Fallschirmspringerwand mit einer Glasfront in die Mühlviertler Landschaft ein.
Ich möchte aber nochmal zurückkommen da zu dem bulgarischen Mörder, da ist mir jetzt nur was eingefallen. Meine, normalerweise hat man doch zum Hitlergruß die rechte Hand gehoben. Und so wie der da steht, hält er die linke Hand nach unten.
Das er ist macht eigentlich mit der linken Hand den Hitlergruß nach unten, während er die rechte zum sozialistischen Gruß erhebt.
Ja, genau.
Das stimmt eigentlich, ja. Also die Symbolik, die dem Ganzen innewohnt, ist durchaus bemerkenswert, ja.
Zuerst eigentlich nur kurz anbringen, nur, dass eigentlich der Gegensatz jetzt ziemlich krass ist, gerade in dem Moment. Ich meine, jetzt die Sonne steht schon ein bisschen tiefer, ja, klare Sicht über die ganzen Ebenen, die Landschaft, alles absolut friedlich und man steht da eigentlich ja vor diesem Monster, wie wir jetzt gerade gesagt haben.
Es ist diese Landschaft einfach so unglaublich schön, es ist auch Mauthausen so ein derartig reizender Ort und Mauthausen ist halt für die nächsten Jahrzehnte zumindest noch nicht nur dieser reizende Ort in dieser lieblichen Landschaft. Mhm. Eben diese negative Konnotation, von der wir vorher schon gesprochen haben.
Also eigentlich auch, wenn es natürlich nicht zu vergleichen ist, aber eigentlich auch Verbrechen an ihrer Landschaft und an die,
genau,
an der Bevölkerung.
Absolut. Ja.
Eigentlich das eher aus meinem persönlichen Bedürfnis einfach ja eben nicht dieser ja ob großen oder kleineren Masse anzugehören, die da eigentlich ja nicht wirklich viel drüber nachdenkt und zwar einerseits alles weiß, ja, wie es geht und wer was falsch macht und wer wo falsch am Platz ist in Österreich, aber das ist zum Beispiel auch so eine Gegenfrage, die ich an dich auch habe. Was mich immer wieder wundert, auch, dass, warum sieht man solche Leute eigentlich da nicht? Ist es wirklich, weil sie es ja eh wissen, ja, dass sie recht haben? Und ist es einfach Unwissenheit, einfach auch Desinteresse an der Geschichte? Ja, und es ist ja eigentlich kommt ja der ganzen Bedeutung von Mauthausen ja überhaupt nicht, wird ja überhaupt nicht gerecht und ist ja eigentlich ein Witz, wenn man sich vorstellt, dass man halt da, ich kann mich selber noch erinnern und die wird es auch so gegangen sein, man einfach aus Schulklasse daherkommt und ja, ich meine, ich weiß nicht, aus Schulklasse, da gehe ich vielleicht in einen Zoo oder sonst was, ja, aber eigentlich war das ja was. Ich meine, gut, man muss es ja nicht übertreiben und jetzt einmal im Monat daherkommen, aber einfach, dass man immer wieder mal herkommt und sich immer wieder erinnert an das. Ja. Und vielleicht einmal Leute auch mitnimmt und einlädt und das war eigentlich auch vielleicht eine gute Idee, Leute, die da sehr schnell mit Verurteilungen und Vorurteilen sind, dass man die einmal mitnimmt und sagt, schau dir das wirklich einmal an, bevor du wirklich weißt, was du da herredst.
Ich glaube, es bringt nicht allzu viel, weil die Leute haben ja eine vorgefasste Meinung und wenn du die da jetzt wirklich herschleppst und sagst einer das, dann sagst du da wahrscheinlich nur ins Gesicht, dass das nachher die US Army oder die Rote Armee oder wer auch immer aufgebaut hat nach der Befreiung von 1945. Also es gibt einfach Elemente der jüngeren österreichischen Geschichte, die diese Herrschaften einfach nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben können.
Gut, aber dann
es ist glaube ich relativ sinnlos, also du findest da diesen gemeinsamen Konsens nicht.
Dann ist das aber für mich eigentlich dann schon eine Diskussion, als wie wenn halt wer bestreitet, dass die Sonne gibt, sondern dass das für sie vielleicht von den Amerikanern irgendwie eine künstliche Sonne ist, die da irgendwo auf einem Satelliten sitzt und uns da ausstreut. Also
es ist irgendwie so dieser Michael Moore-Effekt. In den Michael Moore-Filmen sitzen ja auch wieder nur die US-Amerikaner, die es ja eh wissen und die ja eh mitdenken und kritisch eingestellt sind und so, aber die große Masse der Menschen, die da auf der Leinwand zu finden sind, die sitzt dann eben nicht im Kinosaal, sondern die sitzt bei irgendwelchen Blockbustern oder beim Fastfood-Restaurant ums Eck. Also es ist halt einfach so zielgruppenorientiert.
Ich bin mir teilweise aber auch nicht ganz sicher, ob es wirklich jetzt also ein bewusstes Leugnen ist, oder ob nicht, ich mir jetzt gerade die Situation vorgestellt, man würde jetzt so einige Leute hernehmen, die halt einfach ja, mit sag ich mal, Ausländerfeindlichkeit überhaupt kein Problem haben, ob es nicht auch einfach Desinteresse ist, dass man sagt, ja, das ist ja lang her und wenn man das da anschaut, mein Gott, das sind alte Bauten, was hat das in der heutigen Situation nutzt da und weißt du, du kennst eh den klassischen Spruch, das betrifft ja uns nicht. Nichts mehr. Warum sind wir da jetzt auch noch? Wir sind ja nicht schuld gewesen.
Ja. In den 60er Jahren hat es mal eine Ausstellung gegeben zum Thema, die hat geheißen, wehret den Anfängen. Und genau das ist der Punkt meiner Meinung nach. Man muss halt einfach rechtzeitig schauen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und je eher man sowas wahrnimmt, desto besser natürlich.
Trotz der schlechten Tonqualität war sicher bald nachzuvollziehen, wo die vorangegangenen Aufnahmen entstanden. Thomas, der mich schon zuvor nach Gusen begleitet hatte, und ich besuchten das Konzentrationslager Mauthausen nur wenige Wochen später, während eines schönen Spätsommernachmittags. An einer Mauer unweit des Tores entdeckten wir eine Gedenktafel, auf der Folgendes steht:
Dem Pfadfinderversprechen treu gab er durch sein Wirken im Kreise der arbeitenden Jugend Zeugnis für Christus. Dafür ließ er sein Leben. 19.03.1945 Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg.
Als sein Gesundheitszustand ausweglos erscheint, wird er ins sogenannte Sanitätslager von Mauthausen gebracht, das diese Bezeichnung jedoch in fast völliger Ermangelung medizinischer Pflege zu Unrecht trägt. Dort stirbt er, gezeichnet von Unterernährung und Erschöpfung, an Tuberkulose und Ruhr, am 19. März 1945. Am 4. Oktober 1987 spricht ihn Papst Johannes Paul II. Als Märtyrer und wegen seiner, wie es heißt, heldenhaften Tugenden selig. Der Feier in Rom, mit der das geschieht, wohnen auch 800 Menschen aus Rennes, Vertreter der katholischen Arbeiterjugend Österreichs und der Linzer Bischof Maximilian Eichern bei. Der 19. April fungiert als Gedenktag für Marcel Callot. Besuch in einer Kirche. An einem lauen Freitagabend im heurigen Frühling stattete ich der Kirche in Auwiesen erneut einen Besuch ab. ...1672 wurde die Linzer Wollzeugfabrik gegründet. 1722 erfolgte eine Neuerrichtung ihres Gebäudes. Nachdem zuvor eine handwerkliche Herstellung der Produkte vorgeherrscht hatte, entschied man sich 1830 zu einer industriellen Fertigung und bediente sich hierzu der Wasserkraft, die man vom nahen Weidinger Bach bezog. 1907 begann man mit der Errichtung eines neuen, dreistöckigen Fabriksgebäudes mit einer Grundfläche von 50 x 30 Metern in Fertigteilbauweise und eines 35 Meter hohen Schornsteins aus Backsteinen, die im folgenden Jahr abgeschlossen wurde. Während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren ruhte die Produktion 3 Jahre lang. Danach wurde sie unter einem neuen Eigentümer, der niederösterreichischen Firma Himmelreich und Zwicker, wieder aufgenommen. Schon im Jahr des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich 1938 wurden deren Besitzer wegen ihres jüdischen Glaubens enteignet. Die neuen Eigentümer führten den Betrieb weiter und nahmen bald auch lukrative Aufträge der Wehrmacht an, bis die Fabrik im Februar 1945 während eines Luftangriffs schwer beschädigt wurde. 1947 erfolgte die Restitution der Firma an Paul Himmelreich, der zuvor in die USA geflohen war und nun heimkehrte. Anfangs der 60er Jahre verkaufte er das Unternehmen wieder. Bald folgten ein Ausgleichs- und ein Konkursverfahren, dazwischen lagen mehrere weitere Eigentümerwechsel sowie Herstellung und Vertrieb diverser Textilerzeugnisse, ehe das Gebäude schließlich an Immobilienbetriebe fiel. Ab Mitte der 90er Jahre war auf seinem Gelände eine römisch-katholische Seelsorgestelle untergebracht. Christian Oehler, der ein ihr tätige Priester, hatte 1996 die Idee der Umgestaltung des Bauwerks in eine Kirche und machte sich an die Umsetzung dieses Vorhabens. Ende 1998 erfolgte die Weihe zur Kirche unter dem Patronat von Marcel Callot durch Bischof Eichern. Außen dominiert nach wie vor der Eindruck eines Industriegebäudes. Am Giebel prangt die Aufschrift Linzer Tuchfabrik, Himmelreich und Zwicker. Neben dem Gebäude ragt immer noch der Schornstein in die Höhe. Alles wurde vorzüglich restauriert. Ich trat ein und schritt erneut durch die nun menschenleeren Gänge. Zu meiner Enttäuschung stand ich bald darauf vor einer verschlossenen Glastür. Glücklicherweise war das Café in der Tuchfabrik, das im ehemaligen Krafthaus untergebracht ist, geöffnet, und die dort tätige Dame war so freundlich, mir die Tür aufzusperren. Inmitten der riesigen, von Metallsäulen unterbrochenen Fabrikshalle mit Betonboden wurde ein Kubus errichtet, dessen Wände fast ausschließlich aus Glasbausteinen und gläsernen Elementen, die dezent mit Zitaten aus der Bergpredigt versehen sind und nur an einem Abschnitt einer Seite aus Beton bestehen. In seiner Mitte, unter einer Oberlichte, befindet sich der Altar, ein schlichter hölzerner Tisch. In seiner Nähe hängt der Tabernakel an Seilen von der Decke, außerdem stehen dort ein Kerzenleuchter, ein Betstuhl, ein Pult und ein Flügel anstelle einer Orgel. Dazwischen befinden sich mehrere Metallskulpturen. Drumherum sind Stühle mit einem hellen Geflecht auf Sitzflächen und Lehnen angeordnet. Statt des üblichen Kreuzweges gibt es hier eine von Christoph Fuchs gestaltete Serie von 7 Objekten auf Metall namens 7 Worte. Auch die Kerzenleuchter sowie die Weihwasserbecken draußen vor der Tür sind Metallen. In einer Ecke befindet sich eine große Kopigraphie von Peter Huemer. Auf ihr ist ein mir mittlerweile so vertrautes Porträt von Marcel Callot zu sehen, das einen jungen Mann mit einer dickrandigen Brille zeigt. Durch die Vergrößerung wurde es grobkörnig. Darüber befindet sich der, bis auf die Zeichen transparente Auszug aus dem Mauthausener Insassenverzeichnis, der seine Häftlingsnummer 108548 beinhaltet. Ein dünner schwarzer Balken durchschneidet das Gesicht, unterhalb befindet sich ein zweiter, wesentlich dickerer. Zwischen Kubus und Außenmauer verläuft eine Art Wandelgang, dem Kreuzgang eines christlichen Klosters nicht unähnlich. Ihm entlang kann man den Kirchenraum außen fast vollständig umrunden, lediglich am erwähnten Betonabschnitt muss das in seinem Inneren geschehen. Die Außenwände bestehen aus raumhohen Glas-Aluminium-Elementen, durch die viel Licht dringt und vor denen Topfpflanzen stehen, sowie Säulen dazwischen, auf denen Fotos, Kundmachungen und Berichte von Veranstaltungen hängen. Während meines gesamten Aufenthaltes wurde ich von Vogelgezwitscher begleitet. Danach suchte ich erneut die Dame auf. Ich fragte sie, wie man auf Marcel Callot als Patron gekommen sei. Sie erzählte, dass man ursprünglich Franz Jägerstätter ins Auge gefasst habe. Der Oberösterreicher, der sich geweigert hatte, in der Wehrmacht zu kämpfen und dafür hingerichtet worden war, wurde inzwischen ja ebenfalls selig gesprochen. Maximilian Eichern habe jedoch erfolgreich Marcel Callot vorgeschlagen, denn der war Arbeiter, so wie viele Menschen in Auwiesen, er war jung, gleich zahlreichen Auwiesenern, und für die würde er durch sein Wirken und seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus ein gutes Vorbild abgeben. Gerade durch Vorkommnisse in der jüngsten Zeit habe sich die Wahl als eine gute herausgestellt. Sie hörten Marcel Callot, Stationen eines Lebens. Die Musik stammte von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart und dem gebürtigen Bretonen Jan Tiersen. Gesprächspartner in Mauthausen war Thomas Obrolig.
Die Radiofiliale Auwiesen auf 105,0 MHz.
Wir haben jetzt einen Beitrag gehört von Herrn Thomas Leopoldsberger und wir danken herzlich für seinen wunderbaren Feature zu Marcel Callot. Jetzt möchten wir übergehen zu dem Projekt 20 bis 24 heute. Und dazu hat Michael Gams ein Interview geführt mit den Künstlern, beiden Walter Gschwandner und Peter Huimer. Und anschließend hat er auch noch mit zwei Beteiligten, die sich an dem Projekt beteiligt haben, einen jungen Mann und eine junge Frau, auch noch kurz ein Gespräch geführt. Und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Zuerst einmal die Künstler sprechen über das Projekt 20 bis 24.
Ich habe jetzt den Herrn Huemer und den Herrn Gschwandner da bei mir. Und wir stehen da eben in der Pfarrkirche von Auwiesen, Pfarrzentrum Marcel Callot. Und ja, vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz das Projekt erklären. Sie waren ja schon einmal Studiogäste bei uns, aber vielleicht noch einmal für die damals diese Studierunde nicht gehört haben, ganz kurze Erklärung. Worum geht es bei dem Projekt?
Bei dem Projekt 2024 geht es darum, mit jungen Menschen von Auwiesen Gespräche zu führen und über ihre Werthaltung, über ihre Vorstellungen vom Leben, über ihre Ängste und Sehnsüchte und das dann festzuhalten in Statements, in kurzen, die auf lebensgroßen Fotos abgedruckt sind, die auch hier im Kirchenraum eine Zeit lang präsent sein werden.
Aber der eigentliche Ausgangspunkt der Idee war ja die, dass Marcel Callot, der Patron dieser Kirche, 23-jährig in Mauthausen oder Gusen umgekommen ist und eigentlich jetzt junge Leute in diesen Jahrgängen oder Alter, in dem Alter entsprechend, gefragt haben, was haben Sie heute für Werte? Das war die Ausgangsposition zu dieser Arbeit.
Ja. Ja, aber man sieht da jetzt rund um uns herum stehen eigentlich lebensgroße Porträts. Sie haben gesagt, da hat sich eigentlich einiges getan seit dem Studiogespräch vor eineinhalb Wochen. sind einige neue Porträts hinzugekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall 6 neue Porträts. Und die Mischung stimmt jetzt, es sind 6 Frauen, 6 Männer. Und wir können immer ganz kurz durchgehen, was sich da einfach abspielt. In Position sozusagen einmal präsent zu dem Porträt von Marcel Callot. Eine junge Melissa, Sekretärin vom Beruf, das steht immer dabei. Und die sozusagen sagt, was ihre Werte oder ihre Gegebenheit heute sind. Mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Zukunft gehen. Beziehung ist wichtig. Geld ist notwendig. Meine Kinder möchte ich selber betreuen, auch glaube ich an die Kraft des Gebetes. Das ist ein Beispiel für ein kurzes Statement.
Mhm. Und da hinten, der junge Herr, wie heißt der?
Vielleicht gehen wir nach hinten. Dieser junge Herr ist der Stefan. Er ist Elektrotechniker und er hat gesagt, ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich bin gut eingebunden im Netzwerk von Familie und Freunden. Albaner und Türken sind auch dabei.
Okay. Was sagen Sie zu dem Statement?
An diesem Statement war uns vor allem die letzte Passage sehr wichtig, weil wir hier gesehen haben, dass manche sehr wohl, sehr gut zurechtkommen mit dieser Vielschichtigkeit der Bevölkerung hier in Auwiesen. Bei manchen anderen haben wir das anders wahrgenommen, aber er lebt eben da in einer sehr guten Verbindung, Netzwerk.
Also dass das auch was relativ Selbstverständliches ist eigentlich.
Für manche selbstverständlich, für andere haben wir ja vorhin gar nicht.
Ja, und wie lange bleibt das jetzt eigentlich noch da stehen?
Ja, auf jeden Fall bis zum Ende des Festivals, aber es wird wahrscheinlich noch um 1-2 Wochen länger präsent bleiben. Und unter Umständen wird es auch noch weitere Ausstellungsmöglichkeiten geben, sozusagen außerhalb dieses großen Zusammenhang Festival und Kirchenraum.
Und was passiert mit diesen Porträts dann?
Ja, das ist das Geschenk an den beteiligten Menschen.
Also die bekommen das dann und dürfen es privat behalten?
Ja, behalten, ja.
Einzige Bedingung, man soll es dann für eventuelle Ausstellungen, glaube ich, dann wieder herleihen.
Ja, als Leihgabe sollten wir sie haben dürfen. Aber grundsätzlich sind sie Eigentum der jeweiligen Beteiligten.
Ja, dann danke für das Gespräch.
Gerne.
Bitte.
So, und jetzt geht's weiter mit dem Interview mit den zwei Beteiligten, die Michael Dams auch noch interviewt hat. Da hören wir gleich hinein.
Ich stehe da jetzt im Pfarrzentrum Marcel Callot und habe den Dominik bei mir, der ist 21 Jahre alt und ich spreche deswegen mit dem Dominik, weil er Teil der Kunstaktion war, die den Namen 20 bis 24 heute trägt. Wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise wer hat dich angesprochen, dass du da mitmachst?
Ja, also ich kenne den Christian, den Pfarrer Christian Oehler sehr gut und der hat mich eben gefragt, ob ich da mitwirken soll. Und da habe ich eigentlich gleich ja gesagt.
Und bei dir steht dabei, bei deinem Foto steht dabei, dein Traum ist, Berufsfeuerwehrmann zu werden. Kannst du vielleicht kurz erklären, warum?
Ja, es ist einfach ein Beruf, der immer zukunftssicher ist. Es ist, finde ich, das Schönste, wenn man anderen Menschen helfen kann. Wenn das dann auch noch in einem technischen Zusammenhang ist, finde ich das einfach super. Und man weiß auch nie, was auf einem zukommt. Jeden Tag ist ein neues Abenteuer sozusagen. Ja, und das interessiert es einfach so privat. Und es war halt das Optimalste für mich.
Was haltest du von der Idee, eben dieses Kunstprojekt zu machen, in Bezug auf Marcel Callot und in Bezug auf eine Person, die eigentlich in einem Konzentrationslager ermordet worden ist. Was hältst du einfach von der Idee?
Ja, die Idee ist ganz gut, eben weil der Marcel Callot ja ungefähr in unserem Alter war. Gut, ist natürlich hat der andere in ganz andere Bereiche fungiert. Er hat sich für eben das ganze Recht, also ich weiß nicht genau, aber ich glaube für die Rechte und so weiter eingesetzt. Das war so quasi, ja, ich möchte nicht sagen Freiheitskämpfer, aber irgendwie halt doch. wir sind ja im Prinzip ganz normale Leute, aber es wird halt einfach aufgezeigt, es wird, glaube ich, es bringt auch recht viel, weil die Jungen einmal wieder erklärt wird, was der Marcel Kalo gemacht hat, das wissen ja viele Jungen nicht, denke ich mir. Und so gesehen war das für uns alle auch interessant, einmal eben zum Hören, was der Marcel Kalo macht. Ja.
Okay, ja, danke fürs Gespräch.
Ja, gern, danke.
Ja, jetzt habe ich die Sabrina bei mir, die ist 20 Jahre alt und auch Teil des Projekts 20 bis 24 heute. Was hältst du von dem Projekt?
Es war ein super Projekt, einfach zum Sehen, den Normalzustand von den Awiesner. Es waren ein paar, die in der Pfarre eher regelmäßig sind, wie ich ein Teil bin vom Pfarrgemeinderat. Aber genauso auch viele Awiesner, die dahergekommen sind und über die Ziele und die Werte gesprochen haben. Und es auch dann das Projekt, sich selbst und die anderen auf einer Leinwand zu sehen, war eigentlich eine gute Erfahrung für mich selbst und, glaube ich, für alle anderen, die das anschauen, einfach so ein bisschen die Kunst in die Kirche zu bringen. Also, und wir kriegen dann als Dank unser eigenes Porträt. Sehr gut gelungen. Also.
Und weißt du irgendwas über Marcel Kalo? Hat dir der vor diesem Projekt eigentlich was gesagt?
Ja, ein bisschen, weil ich auch regelmäßig an der Kirche bin, sage ich. Aber was er genau, ich weiß nur, dass er sehr sich für die Jugend eingesetzt hat und auch in Mauthausen ein Teil war. Ja.
Wie war das, als dich die Künstler angesprochen haben, ob du bei dem Projekt mitmachen willst, beziehungsweise wahrscheinlich hat euch der Pfarrer angesprochen. Hast du sofort gesagt, ja, unbedingt, oder war das mehr so zuerst, naja, ich weiß nicht, soll ich das machen oder nicht?
Nein, hat mir schon gesagt, ja, bin ich dabei. Ich war jetzt eine Zeit lang weg und so und bin jetzt eigentlich erst wieder 3 Wochen in Österreich. Und man dachte, ja, passt, dann mache ich mit. Und es war wirklich eine super Erfahrung, auch mit den Künstlern. Zuerst hat man sich gedacht, okay, man sucht sich einen Platz, wo man fotografieren werden möchte. Und als wir fotografiert waren, denkt man sich, ja, ein Bild, aber jetzt, also die Ergebnisse sind jedes einzelne fabelhaft.
Und gibt es da etwas, wo du sagst, das habe ich dabei gelernt bei diesem Kunstprojekt, irgendwas Neues gelernt dabei?
Irgendwie so selbst auch mal über sich nachzudenken, was wirklich die Ziele für einen selbst sind im Leben und die Werte, was einem wichtig ist, wo man jetzt steht, wie man sie in der Zukunft sieht und dann das wirklich auf Bild zu haben, also das war schon.
Was hast du da eigentlich gesagt, wie sie dich gefragt haben, welchen Text man da aufschreiben soll?
Und für mich war einer der wichtigsten Dinge einfach immer das Glücklichsein, sei es in der Familie, in Partnerschaft und in Freunden. Ja, und dann auch so im Bereich der Senioren mit zu betätigen, weil ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und ich konnte mir auch mal vorstellen, im Bereich der Entwicklungsarbeit zu arbeiten und einfach Menschen, egal von wo sie sind, welche Kultur, welche Religion, einfach wertzuschätzen.
Du bist erst vor 3 Wochen zurückgekommen, von wo? Darf ich fragen?
Ich war in Holland 8 Monate bei einer Familie und habe denen geholfen, so die Kinder von der Schule zu holen und so. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Also, ja.
Danke fürs Interview.
Ja, bitte.
Die Filiale Awiesen. Während des Festivals der Regionen mit dem Titel Normalzustand verlagern Stadtwerkstatt und Radio Froh den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in die sogenannte Filiale Awiesen am Wüstenrot Platz 1. Von Literatur bis hin zu Musik, Workshops für Jugendliche, Videovorführungen und Diskussionen erwartet die Bewohnerinnen von Awiesen eine Fülle kultureller Angebote. Musik. 24 Stunden Live-Programm auf Radio Froh sind den Einwohnerinnen von Awiesen gewidmet, von ihnen gestaltet oder für sie konzipiert.
Die Radiofiliale Awiesen auf 105,0 MHz. Die Radiofiliale Awiesen auf 105,0 MHz.